Vom Heft Nummer 11. Was kann ich für Jesus tun? Die Lektion 8. Die vielfältige Gemeinde. Und heute das zweite Teil. Der zweite Teil. Ämter, Gaben, Berufungen und Talente. Ganz wichtiges Thema. Da heute das zweite Teil ist, haben wir keinen Vers zum Lesen zusammen. Ämter, Gaben, Berufen und Talente. Was hat das mit vielfältige Gemeinde zu tun? Ne? Da muss ich nicht viel erklären. Das sind vier Worte. Ne? Ämter, Gaben, Berufungen und Talente. Vier Wörter. Da sieht man schon, dass die Gemeinde vielfältig ist. Es gibt zumindest vier Bereiche, vier Aspekte, vier Arten, Gott zu dienen. Und da sieht man schon, ja, das geht in dieser Richtung. Vielfältige Gemeinde. Letzte Woche habe ich stark betont, dass die Gemeinde vielfältig ist. Das heißt, dass jeder Christ eine besondere Berufung hat, dass jeder Christ seine eigenen Gaben hat, dass jeder Christ seinen eigenen Weg finden muss, seine eigene Berufung, seine eigene Talente entdecken und so weiter, die immer anders sind als alle anderen Menschen, die es gibt auf der Welt. Und heute Ämter, Gaben, Berufung und Talente. Warum diese vier Wörter? Damit wir so langsam anfangen, auch konkreter zu werden, ne? Weil es ist sehr luminös, ne? Sehr, wir haben so auf den Wolken geschrieben, wenn ich sage, ja, jeder hat eine verschiedene Gabe, jeder ist anders, ne? Okay, ne? Dann, wenn wir jetzt nach Hause gehen würden und sagen, okay, jeder ist anders, jeder ist verschieden, würden alle sagen, ja, und jetzt, ne? Was ist los? Das heißt, was mache ich jetzt mit dieser Information? Ja, ich bin anders, aber okay, ne? Und deswegen muss ich auch versuchen, die andere Seite der Münze zeigen. Okay, alle sind verschieden, aber es gibt Gemeinsamkeiten. Es gibt Punkte, wo wir, ich sag mal so, anfangen können zu denken. Ja, okay, ich bin verschieden, aber wo kann ich dann, ne, die Sache jetzt greifbar machen mit meinen Gaben, mit meinen Talenten oder mit meinem Engagement im Reich Gottes? Wie kann ich da konkreter werden? Ne? Was kann ich dann konkret machen? Und deswegen werde ich heute erklären, so die biblische Struktur der Gemeinde, weil wenn wir sagen, biblische Struktur der Gemeinde, würden, ne, viele sagen, ja, biblische Struktur der Gemeinde, ganz klar, Pastoren, Ältesten und Diakonen. Da würden die meisten sagen, okay, so ist die Struktur der Gemeinde. Und dann sage ich, es gibt viel mehr in der Bibel. Es gibt viel mehr als das. Und deswegen diese vier Wörter, Ämter, Gaben, Berufungen und Talente, schon zum fünften Mal wiederhole ich diese vier Wörter, aber damit ihr das wirklich auch einprägt. Was versteht man unter dem Wort Ämter? Vielleicht haben einige von euch hier ein Bild, wenn man hört Ämter. Ämter sind genau das, was ich vorher gesagt habe, erwähnt habe. Pastor, Ältester und Diakon. Oder in vielen Bibeln wird auch das Wort Aufseher benutzt, wo wir heute das Wort Pastor benutzen. Oder andere Übersetzungen übersetzen hier Bischof, ne? Auf Portugiesisch Bispo. Das bedeutet auf Deutsch Aufseher. Der Pastor, der Gemeindeleiter. Aber das sind die Ämter. Gemeindeleiter, Älteste und Diakon, die es in der Bibel gibt. Ne? Was sind dann die Gaben? Gaben sind, wie hier zum Beispiel die Gabe der Heilung oder die Gabe der Prophezeiung, die Gabe der Offenbarung und solche Sachen. Was sind Berufungen? Berufungen sind solche Sachen wie Evangelist, Bibellehrer, Seelsorger. Und was sind Talente? Talente sind Sachen wie hier Handwerker oder Musik spielen, solche Sachen. Verstehen? Das seht ihr, wie die verschiedene Wörter, diese vier Wörter, Ämter, Gaben, Berufung und Talente, ne? Jedes bedeutet etwas anderes. Und der Gedanke ist ja okay. Das heißt, wenn jemand ein Amt hat, dann hat er nur ein Amt, nichts weiteres, ne? Wäre falsch. Das heißt, wenn jemand ein Amt hat, zum Beispiel ein Ältester der Gemeinde zu sein, heißt nicht, dass er keine Gaben hat, ne? Oder keine Berufung hat oder keine Talente hat, versteht ihr? Das heißt, jemand kann ein Amt haben und gleichzeitig auch eine Gabe oder mehrere Gaben und gleichzeitig eine Berufung und gleichzeitig mehrere Talente. Versteht ihr? Ne? Das sind ja keine geschlossene Bereiche, das sind ja keine, ne, wasserdichte Bereiche, sondern, ne, man hat von jedem ein bisschen. Niemand ist gezwungen, ne, ein Amt zu haben oder eine Gabe zu haben oder eine Berufung zu haben oder ein Talent zu haben, aber sicher hat jeder ein bisschen von mehrere, ne, solcher Bereiche. Und das sehen wir schon auch in der Bibel, zum Beispiel Philippus. Ne, Philippus war einer der Diakone, die ausgewählt wurden, direkt in Apostelgeschichte 21, ne? Nein, Entschuldigung, 6, Apostelgeschichte 6. Er war einer der Diakone und später in Apostelgeschichte 21 wird er Evangelist genannt. Ja, dann könnte jemand kommen und fragen, ja, war er dann Diakon oder Evangelist? Hat er dann aufgehört zu sein Diakon, damit er Evangelist werden sollte? Ne? Das erzählt uns die Bibel nicht. Und so wie ich das sehe, das sind Sachen, die parallel laufen, weil Diakon ist ein Amt, Evangelist ist eine Berufung. Das sind Sachen, die sich überdecken, die sich nicht ausschließen. Johannes, er war ein Apostel. Das wissen wir, ne? Alle wissen wir, dass er ein Apostel ist. Aber in 2. Johannes 1,1 und 3. Johannes 1 nennt er sich selbst Ältester. Das heißt, war jetzt Johannes ein Apostel oder ein Ältester? Ne? Und die Antwort ist, ne, das sind Sachen, die sich überdecken, die zusammen funktionieren, weil Ältester ist ein Amt und Apostel ist eine Berufung. Das sind Sachen, die sich nicht ausschließen. Oder auch Petrus, der gleiche Fall, 1. Petrus 5,1. Ne? Er war auch ein Apostel, alle wissen das, aber er hat sich selbst Ältester genannt, hier 1. Petrus 5,1. Gleicher Fall. Ne? Weil ja auch das Wort Ältester hat eine Bedeutung, sie zeigt auf eine geistliche Reife. Und das Wort Apostel hat eine andere Bedeutung, das heißt ein Ausgesandter, ein Gemeindegründer. Ne? Das heißt, dass in 1. Petrus 5,1 wollte er diesen Aspekt betonen, dass er geistlich reifer ist. Deswegen hat er dieses Wort benutzt. Timotheus. Ne? Timotheus war ein Aufseher, Gemeindeleiter und 2. Timotheus 4,5 nennt ihn auch Evangelist. Das heißt, was war er dann? Aufseher, das heißt Pastor, ne? Oder Evangelist, was war er dann? Wie gesagt, das sind Sachen, die sich nicht ausschließen, weil Gemeindeleiter oder Aufseher ist ein Amt und Evangelist ist eine Berufung. Das liest sich nicht aus. Paulus, noch schlimmer, war Verkündiger, Apostel und Lehrer. Ne? Hier jetzt 1. Timotheus 2,7. Betty, würdest du bitte diesen Vers laut lesen?
Für das ich eingesetzt wurde als Verkündiger und Apostel, ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht als Lehrer der Heiden im Glauben und in der Wahrheit. 1. Timotheus 2,7.
Ne, Paulus, ne, gibt sich selbst hier drei Bereiche, wo er arbeitet. Verkündung, ne? Ist einer ein Bereich seiner Arbeit oder ein Teil seiner Arbeit, Apostel, ein anderer Aspekt seiner Arbeit, Gemeinde gründen und Lehrer, ein anderer Aspekt seiner Arbeit. Deswegen ist es ja kein Problem, dass er von sich selbst sagt, dass er ein Verkünder ist und Apostel und Lehrer. Das schließt sich nicht aus. Wenn jemand, ne, es gibt Leute, die denken, ne, wenn jemand ein Verkünder ist, ne, dann ist er nur Verkünder und Punkt, Ende. Er kann nicht gleichzeitig ein Gemeindegründer oder Missionar oder ein Bibellehrer sein. Ne, das kann man alles zusammen. Ne, passt alles zusammen, kein Problem. Und klingt jetzt, ne, nachdem ich das alles hier ausgelegt habe, als wären die Apostel so ganz quasi so eitel und jeder hat sich, ne, gegen die anderen gebrüßt und sagt, du bist nur ein Apostel, aber ich bin ein Apostel und Ältester. Und dann kommt Paulus und sagt, nee, aber ich bin Verkünder, Apostel und Lehrer, ne? Noch besser als euch, ne? Klingt so ein bisschen als so, ne? Bisschen so ein Einzelkampf, aber völlig falsch, völlig falsch. Wir lesen hier 1. Petrus 5,1. Wenn wir diesen Text genau hinschauen, dann sehen wir, dass Petrus, ne, sich demütigt, indem er sagt, dass er ein Ältester war. Ja, weil Apostel ist doch viel höherer Grad sozusagen, ne? Etwas viel Wichtigeres als ein Ältester. Deswegen hat er sich gedemütigt, indem er gesagt hat, ich bin ein Ältester. Und das war jetzt nicht ein, heute würden wir das so betrachten, ja, jeder wollte mehr Ämter haben als die anderen. Nein, weil damals, das müsst ihr, diesen nächsten Satz müsst ihr wirklich sagen lassen. Damals hatten diese Wörter nicht die Betonung, die heute haben. Heute hat das Wort Apostel so eine Betonung wie jetzt ein Heiliger oder sowas in der Art. Aber damals hatte dieses Wort nur diese ganz weltliche Betonung, ein Ausgesandter. Und wenn Paulus jetzt sagt, dass er ein Verkündiger, ein Apostel, ein Lehrer heißt, bedeutet nur das, dass er das Wort Gottes predigt, verkündigt und dass er ein Ausgesandter ist, zu Gemeinden gründen und ein Lehrer. Er lehrt das Wort, nur das. Er will nur beschreiben, was er tut. Nur beschreiben, was er tut. Damals hatten die Wörter diese Bedeutung. Nur eine beschreibende Bedeutung. Nicht wie heute, wo hinter dem Wort Bischof zum Beispiel, ne, die Leute sich was malen da. Jemand, der auf einen Stuhl setzt, aufs Gold und so einen riesen Hut auf dem Kopf hat und so riesen Kleider mit Gold bestickt und so weiter. Ne. Damals war das Wort Bischof bedeutete einfach Aufseher. Einer, der eine Aufsichtsfunktion hat in der Gemeinde. Aufpasst, die Gemeinde aufpasst. Ne? Und deswegen, die Wörter, die ändern sich. Deswegen müssen wir gucken, was bedeutete dieses Wort damals. Und damals hatten diese Wörter einfach eine ganz normale Bedeutung, einen Lehrer. Ne? Heute, wenn wir so am Wort Lehrer denken, denken wir vielleicht an einen Lehrer im Gymnasium oder einen Professor in einer Hochschule oder so. Ne? Paulus meint sowas nicht. Er meint einfach, dass er ein Bibellehrer ist. Er lehrt den Mitgliedern der Gemeinde oder den Ältesten die Bibel. Nur das. Ne? Er lehrt. Er ist ein Lehrer, weil er lehrt. Ne? Okay, das war, ich sag mal so, die eine Sicht der Sache. Jeder dieser Leuten, die ich genannt habe, hier Johannes, Philippus, Peter und so, hatte mehrere Bereiche, Funktionen, Ämter und so. Aber das sollen wir auch umdrehen und sagen, das Gegenteil ist auch wahr, dass jeder Mitglied der Gemeinde, jedes Mitglied der Gemeinde hat etwas, hat einer oder mehrere solcher Bereiche. Ganz klar. Zum Beispiel Talente. Jeder hat Talente. Jeder. Auch die Menschen, die nicht an Jesus glauben, haben Talente. Jeder. Gaben sind Sachen, die jetzt Geschenke des Heiligen Geistes sind. Dafür braucht man schon ein glaubender Christ zu sein. Berufungen, das Gleiche. Und ich würde sagen, ja, die Gaben, die haben als, damit man eine Gabe bekommt, eine geistliche Gabe, Berufung meine ich jetzt, damit man eine geistliche Berufung bekommt, die jetzt in Epheser 4 besprochen werden, Epheser 4, 11, dann braucht man die Geistestaufe. Ne? Geistestaufe, aber dann kann man auch sagen, wenn jemand die Geistestaufe hat, dann hat er unbedingt eine Berufung. Ja? Und Gaben haben nicht alle. Gaben der Heilung oder Prophezeiung oder, das hatte ich vorher gesagt, Heilung, Prophezeiung und Offenbarung oder solche Sachen, das hat nicht jeder. Und Ämter hat auch nicht jeder. Aber alle haben etwas. Diese vier Wörter. Lass mich jetzt vereinzelt in diesen vier Wörter reingehen. Das heißt, in diese Bereiche studieren, Ämter. Was ist ein Amt? Da muss ich ganz klar sagen und bitte, seid aufmerksam und merkt euch diese Sachen, die ich euch sagen werde, diese Wörter, die dann auch unterstrichen sind hier im Blatt, ne? Weil die sind wirklich wichtig, damit ihr das auch nicht vermischt, Ämter mit Gaben und Berufen, dass man das nicht vermischt. Wir müssen das auseinanderhalten, diese vier Wörter, damit wir ganz klar verstehen, was unter jedem dieser Wörter sich versteht. Ämter oder einen Amt. Was ist ein Amt? Oder was sind Ämter? Es sind organisatorische Funktionen. Ja, okay, die haben auch einen geistlichen Hintergrund, ganz klar. Ne? Wir können nicht sagen, dass jeder Mensch auch unbekehrt hier ein Amt in der Gemeinde bekleiden darf. Nein, nicht in diesem Sinn. Man braucht eine geistliche Reife, damit man einen Amt bekleidet. Diese drei Ämter sind Aufseher, Älteste und Diakone. Aufseher, ne, in der Bibel ist dieses Wort, in der Schlachter 2000 wird dieses Wort benutzt, Aufseher. Wo in der portugiesischen Bibel zum Beispiel das Wort Bispo benutzt wird, was aus dem griechischen Wort Episkopus stammt, was bedeutet auf ganz klar Deutsch Aufseher. Weil Epi ist eine Partikel, bedeutet über. Und Skopeo bedeutet, ist ein Wort, ein Verb, was bedeutet gucken. Das heißt, gucken auf. Und deswegen Aufseher, sehen auf. Wie jetzt aus dem Latein das Gleiche. Supervisor, zum Beispiel aus Englisch, kommt aus den Lateinen. Super, ein lateinisches Wort, was bedeutet über. Und Visor bedeutet sehen, wie auf Portugiesisch. Supervisor. Super bedeutet über und Visor gucken. Jemand, der guckt über anderen, guckt, schaut, wie es läuft mit einer Gruppe. Aufseher. Und wie übersetzt man das, ich sage mal so, auf Normaldeutsch mit Pastoren. Das Wort Pastor ist ja ein bisschen kompliziert, ich würde sagen, das ist ein Wort, was teilweise irreführend ist, weil es aus dem Englischen kommt, Pastor, und bedeutet Hirte. Aber auch im Portugiesischen gibt's dieses Problem, dass das Wort Pastor zwei verschiedene Sachen bedeutet. Bedeutet Aufseher und gleichzeitig Hirte, und das ist nicht so gut, aber okay, bitte merkt euch das. Pastor bedeutet Aufseher. Ja? Vergisst die Verbindung mit dem Wort Hirte. Pastor ist nicht Hirte. Hirte ist eine Berufung, werden wir nachher studieren. Hier ist Pastor, ein Aufseher. Ja, ein kleiner Witz, den mir gerade einfällt, wenn ihr mir erlaubt, einen kleinen Witz zu machen. Es gibt eine Rasse Hunde und die heißt deutscher Schäferhund. Und Schäferhund auf Portugiesisch ist Pastor. Und deutscher Schäferhund auf Portugiesisch heißt Pastor Alemão. Und was auch bedeutet deutscher Pastor. Und deswegen, ich konnte mir diesen Witz erlauben, weil es total wichtig ist dafür, weil ein Schäferhund hat genau diese Funktion. Der begleitet den Schäfer. Er ist nicht der Schäfer, er ist der Hund vom Schäfer. Und genau ist auch diese die Funktion von einem Gemeindeleiter, ein Aufseher, ein Pastor. Das heißt, er ist nicht der Schäfer, sondern er ist nur der Hund vom Schäfer. Und der Schäfer ist Jesus. Total wichtig, dass wir uns das merken. Okay, nächstes Wort, Älteste. Älteste, diese Wörter, die erscheinen im Neuen Testament ganz deutlich für diese Ämter. Das habe ich hier nicht erfunden, sondern das sind Wörter, die das Neue Testament benutzt für diese Ämter. Ich denke, das Wort Amt sagt schon alles. Älteste. Was sind Älteste? Das sind Leute, die jetzt viel Verantwortung haben im geistlichen Bereich. Ja, okay, der Pastor hat auch viel Verantwortung im geistlichen Bereich, aber seine Verantwortung ist mehr, wie kann man sagen, das Ganze im Sinne von alles zu organisieren, Verantwortung für alles zu haben, für die ganze Gemeinde, schauen, dass alles zusammenpasst, dass alles ja organisatorisch gut funktioniert und so. Und die Ältesten, okay, die haben auch eine organisatorische Funktion, aber so mehr im geistlichen Bereich, arbeiten in der Bibellehre und predigen, auch wie der Gemeindeleiter auch predigt, aber ich sage mal so, mehr in dieser Richtung, wie die Diakonen, so ein bisschen mehr in der anderen Richtung gehen, in der materiellen Seite, helfen bei Verwaltung und so weiter. Diakone, okay, dann langsam gehe ich in Richtung Diakone. Werden wir in einer nächsten Lektion, ich denke in 2 oder 3 Wochen, werden wir das hier studieren, die Gemeindeleiter, was die machen, die Diakonen, was die Ältesten, was die, ich sage so ein bisschen genauer machen. Heute ist nur, damit wir das Wort Ämter verstehen. Und wichtig ist, wie kommt man zu einer dieser drei Ämter? Ganz wichtig, dass wir das verstehen. Man wird zu einem Amt gewählt. gewählt. Okay, da muss man auch so ein bisschen aufpassen. Meine Erfahrung als Ex-Pfarrer war, dass in der Landeskirche die Ältesten, das waren Leute aus der Gemeinde, die jetzt gewählt waren, so ganz demokratisch im Sinne von, lass uns mal schauen, wer finden wir hier wählen, und dann quasi so ein bisschen willkürlich jemand ausgesucht. Jemand musste es halt sein, und manchmal gab es wenige Leute, die dafür geeignet waren, und dann sind Leute, die ja null Ahnung hatten von der Sache, gewählt wurden durch, ne, Stimmen. Ne? Und das ist ganz schlimm. Ne? Das ist ganz schlimm. Das ist nicht, was die Bibel meint. Wählen im Sinne von auswählen, im Sinne von schauen, wer ist fähig, das zu machen. Punkt. Wichtig ist hier zu betonen, dass diese drei Ämter, Aufseher, Älteste und Diakone, man wird dazu gewählt. Das heißt, eine Person, die fängt an, einen Aufseher, Ältester oder Diakon zu sein, nachdem es dafür gewählt wurde. Und noch eine Sache ist die Handauflegung. Ne? Handauflegung, das heißt, solche Ämter, man liest das in der Bibel und auch in Hebräer 5:2, wenn ich jetzt nicht falsch lege, da ist die Rede von Lehre der Handauflegung. Das heißt, die Ämter, die sind wichtige Posten in der Gemeinde, und um den Leuten die, ne, ganz offiziell da einzusetzen, benutzte man in der Zeit der Bibel und auch heute Handauflegung. Merkt euch diese Wörter, die ich hier, ne, unterstrichen habe. Gut, jetzt Punkt Nummer 2, Gaben. Ich habe hier in Klammern geschrieben, unregelmäßige, weil ja auch die Berufungen werden in Epheser 4 Gaben genannt. Und deswegen muss ich da eine Unterscheidung machen. Ne? Das Wort Berufung habe ich selber erfunden, weil ich das hier nicht vermischen will. Ich will das hier trennen, diese unregelmäßigen Gaben und die regelmäßigen Gaben. Und deswegen nenne ich die unregelmäßigen Gaben Gaben und die regelmäßigen Gaben nenne ich Berufungen. Ja, weil das ist so eine langfristige Geschichte, deswegen Berufung. Okay, jetzt die unregelmäßigen Gaben sind Gaben, die, ne, so, wie kann man sagen, kommen und gehen ohne Vorwarnung. Wie jetzt, ne, Gabe der Heilung oder Gabe der Prophezeiung und so. Das heißt, warum sage ich unregelmäßig? Weil jetzt ein Prophet, er kann nicht sagen, heute Abend werde ich prophezeien. Ne? Das wäre, nur die falschen Propheten würden sowas behaupten. Ne? Weil ein Prophet, er kann nicht wissen, dass Gott ihn in einer Stunde oder in einem Tag, in einem Monat eine Offenbarung geben wird. Und so auch die Gaben der Heilung. Man kann nicht wissen, dass Gott so und so viele Menschen morgen heilen wird. Das können wir nicht wissen. Das sind Wunder. Es gibt Menschen, die da, ich sage mal so, besonders benutzt werden, in solche Sachen zu machen. Aber auch diese Menschen, die können nicht garantieren, dass die jeden Tag jemand heilen. Deswegen sage ich unregelmäßig, sporadisch, unvorhersehbar. Geschenke Gottes, ja, weil es sind immer Geschenke Gottes, die können wir nicht erzwingen, die können wir nur erbitten. Und es gibt Leute, die fragen, ja, wie viele solcher Gaben gibt es denn? Dann gibt es Leute, die sagen, ja, es gibt 9. Na, 1. Korinther 12, da gibt es 9. Und ich sage, nein. Ich sage, es gibt mehr als 9. Die 9 sind eine Zusammenfassung, so wie ich das sehe, eine Zusammenfassung. Gaben gibt es unendlich viele. Ich nenne manchmal diesen Beispiel von diesen Bekannten von uns, ein sehr seriöser Evangelist, der eine witzige Gabe hatte, ne? Okay, witzig für uns, die jetzt schlank sind, aber für die anderen nicht, ne? Der eine interessante Gabe hatte, der hat, ne, wenn er, nachdem er gepredigt hat, dann hat er den Leuten gesagt, Leute, jetzt haltet eure Hosen fest. Und wer das nicht getan hat, hat vielleicht eine peinliche Situation, weil er hat viele Leute gebetet und die haben auf der Stelle abgenommen. Und warum muss ich diese, ja, witzige Situation erzählen? Damit ihr merkt, ne, das ist schon etwas Besonderes, das ist Einzigartiges. Ja, einzigartig, weil jede Gabe ist einzigartig. Jede Gabe ist einzigartig und auch eine Gabe der Heilung, ne, wenn wir jetzt Übergewicht als eine Krankheit betrachten, dann ist es eine Gabe der Heilung. Aber er hat so mehr, ne, meistens immer dieses Problem geheilt. Das heißt, Gott hat ihn benutzt, um diese Krankheit zu heilen. Und so gibt's Leute, die jetzt, ne, eine Gabe haben, andere Krankheiten zu heilen, wie jetzt Krebs oder andere Arten von Krankheiten, wie jetzt Beine, die jetzt zu lang oder zu kurz sind und solche Sachen. Und die Bibel, die sagt, Gaben der Heilung. Ne? Da auch in 1. Korinther 12 steht es, Gaben der Heilung. Deswegen, wenn es da 9 Sachen steht und eine dieser 9 Sachen heißt Gaben der Heilung, dann muss es mindestens 10 geben. Ja, weil das ist ein Plural. Und Plural bedeutet, es gibt mindestens 2. Deswegen bitte nicht sowas sagen, es gibt 9 Gaben. Nee, es gibt ganz, ganz viele und diese 9 sind, die sagen so, beispielhaft, die ne, nennen, Apostel Paulus nennt diese 9, damit wir verstehen, um was es geht. Weil die Menschen wollen immer hier Schablonen machen, Schablonen, ne? Vergiss das. Gut, das war jetzt Punkt Nummer 2, diese unregelmäßigen Gaben. Jetzt Punkt Nummer 3, Berufungen. Das sind die regelmäßigen Gaben in Epheser, Kapitel 4. Das sind Gaben, das heißt Sachen, die der Heilige Geist uns gibt, die aber, sagen wir so, langfristig haften in uns sozusagen. Wie jetzt ein Apostel. Apostel ist eine Gabe. Epheser 4, da steht es, Epheser 4, 11. Jesus hat in der Gemeinde, ne, das werden wir gleich lesen, und ich würde sagen, Wolfgang, lies mal bitte diesen Vers hier, Epheser 4, 11.
Und er, Jesus, hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer. Epheser 4, 11.
Hier der Apostel Paulus, ne, er nennt diese Gaben, das sind auch Gaben. Jesus, ne, Jesus stellt in der Gemeinde diese 5 Arten Mitarbeiter und die bekommen eine Gabe. Warum nenne ich das Gabe? Ja, weil Epheser Kapitel 4, liest mal Epheser Kapitel 4 durch, dann werdet ihr das sehen, dass dort diese 5 Sachen Gaben genannt werden. In den vorherigen Versen und in folgenden Versen wird das Gaben genannt. Der Heilige Geist gibt diese Befähigung, er schenkt diese Befähigung. Und wenn jetzt jemand eine Befähigung zum Apostel, das heißt, heute würden wir sagen Missionar bekommt, ein Gemeindegründer, wenn jemand eine Befähigung dafür bekommt, dann bleibt das quasi haften, sein Leben lang. Wie jetzt ein Evangelist, ne, er bekommt diese Gabe der Evangelisation und das bleibt für lange, lange Zeit, vielleicht für sein Leben lang haften. Vielleicht ändert es auch sich, vielleicht, ne, es steht nicht, dass das sich nicht ändern kann, dass jemand, der die Gabe des Apostel bekommen hat, später vielleicht dann zu einem Hirten gerufen wird oder sowas. Okay, ne? Will ich nicht diskutieren, aber so wie ich das sehe und auch in der Bibel, so aus den vielen Bibelversen rauslese, ist das so eine Sache, die so eher langfristig ist. Wenn jemand jetzt eine Berufung bekommt zum Apostel, dann ist das mehr für lange Zeit oder für sein Leben, ganzes Leben. Oder als Prophet oder Evangelist, aber jetzt Prophet in einem anderen Sinn. Ne, weil auch in 1. Korinther 12, die unregelmäßigen Gaben, da gibt es auch diese unregelmäßige Gabe der Prophezeiung. Und hier in Epheser 4, 11, da geht es um Berufungen. Und diese Berufung als Prophet, die ist was anderes als diese unregelmäßige Gabe der Prophezeiung. Und diese Berufung als Prophet würde ich, damit ihr das leichter versteht, würde ich nennen Ermahner. Ermahner. Jemand, der ne, die Berufung hat, die Gemeinde zu ermahnen gegen falsche Lehre, gegen Irrlehre, gegen Abfall und solche Sachen. So sehe ich, so verstehe ich diesen Prophet in Epheser 4,11 als eine Berufung, als eine langfristige Berufung. Und da gibt's auch die Evangelisten. Was sind Evangelisten? Ganz logisch, Menschen, die evangelisieren. Das heißt, andere zum Glauben rufen, einladen. Hirten, was sind Hirten? Ne, sind Menschen, das heißt normale Mitglieder der Gemeinde, weil hier geht's um normale Mitglieder der Gemeinde. Hier geht's nicht um Ämter. Ne? Entschuldigung, wenn ich das hier wiederhole. Hier diese Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer, das sind keine Ämter. Vergiss das, versteht ihr? Das sind hier Berufungen, das sind geistliche Berufungen. Die Ämter, man hat den Leuten, die jetzt ein Amt bekommen haben, die Hände aufgelegt und gesagt, bekommt den Amt durch diese Handauflegung. Und die Berufungen, die sind von Jesus gegeben zu diesen Menschen. Und da hat niemand die Hand aufgelegt, auch nicht Jesus. Jesus hat nie seine Hände aufgelegt über die Apostel, um sie zu Apostel zu machen, versteht ihr? Und wenn man sagt, dass Philippus ein Evangelist war, steht nirgends, dass man ihm die Hände aufgelegt hat, damit er Evangelist werden sollte. Und das Gleiche gilt hier auch die Propheten, diese Propheten hier, ne, steht nirgends, dass man hier die Hände aufgelegt hat auf einen Prophet, damit er ein Prophet geworden ist, im Neuen Testament. Und das Gleiche als für diese Lehrer und Hirte, weil ja auch im Neuen Testament das steht, dass er es in der Gemeinde zum Beispiel, das war in Apostelgeschichte 3 oder 4, wenn ich es nicht falsch lege, da steht es, dass in der Gemeinde in Antiochia einigen Propheten und Lehrer waren. Das weiß man, da gab es dort Lehrer, aber es steht auch nicht, dass man ihnen die Hände aufgelegt hat, damit sie Lehrer geworden sind. Das heißt, ist ganz klar, diese fünf Sachen hier, das sind Berufungen, das sind keine Ämter. Da hat niemand die Hand aufgelegt, damit sie das bekommen. Nein, das schenkt Jesus den Menschen, die geistgetauft sind, diese fünf Berufungen. Und dann muss auch, sagen wir so, jeder das erkennen in sein Herz, dass Jesus ihm diese Berufung gegeben hat. Und die Gemeinde muss das auch erkennen. Die Apostel und anderen haben das gesagt. Die haben gesagt, ja, Philippus, der Evangelist. Das heißt, Lukas und die Gemeinde hat erkannt, ja, Philippus, der hat eine Gabe, ne, der Evangelisation. Gott hat ihm eine Gabe gegeben. Gott hat ihn berufen als Evangelist. Das heißt, die Gemeinde hat das erkannt, dass er diese Gabe hat, aber nicht ihm die Hand aufgelegt, sondern nur erkannt, dass er diese Gabe hat, wie jetzt Paulus, ne, die Gabe der Gemeindegründung hatte, des Missionars, dass Jesus ihm diese Gabe gegeben hat. Alle haben erkannt, Paulus ist ein Apostel, ein Ausgesandter. Alle haben das erkannt, aber niemand hat ihm die Hände aufgelegt, versteht ihr? Deswegen müssen wir hier trennen zwischen Ämter und Berufungen. Wer darf eine Berufung haben? Na, die erste Voraussetzung ist ja, die Geistestaufe. Geistestaufe, Epheser 4,8, könnt ihr lesen zu Hause, ne, wo steht, dass Jesus runtergestiegen ist, hinaufgestiegen ist und Gaben gegeben hat. Das heißt, Verknüpfung mit Apostelgeschichte 2,32, ne, die Auferstehung Jesu, wo er vom Vater das bekommen hat, was er ausgegossen hat in Apostelgeschichte 2. Das heißt, Pfingsten, die Geistestaufe. Deswegen, jeder, der Geist getauft ist, bekommt einer dieser fünf Berufungen. Und jemand könnte hier sagen, Rolf, was erfindest du da? Nein, das steht ganz klar in Epheser Kapitel 4. Fünfmal liest man das in Epheser Kapitel 4, dass jedes einzelne Glied des Leibes hat eine Gabe bekommen. Lies aufmerksam Epheser 4, dann wird ihr das merken. Ja? Das sind Geschenke. Jesus schenkt uns das. Der Heilige Geist schenkt uns das. Und das können wir nicht bestimmen. Ich kann das nicht auswählen. Ich will das nicht oder ich möchte diese Berufung oder die andere Berufung oder die andere Gabe. Kann man so direkt nicht machen. Paulus sagt, 1. Korinther 14, 1, trachtet nach die besten Gaben, am besten, dass ihr prophezeit. Das heißt, zeigt uns, dass wir jetzt schon ein bisschen Einfluss haben können. Das heißt, bitten, Gott, gib mir die Gabe der Prophezeiung. Das heißt, durch Gebet können wir das dann äußern, wenn wir eine bestimmte Gabe mögen, wenn wir sagen, ich möchte Missionar sein. Ein Apostel, das heißt, übersetzt Missionar. Ich möchte ein Missionar sein. Können wir beten, Gott, bitte, ich möchte ein Missionar sein. Okay, wir können das bitten. Aber trotzdem bleibt es immer ein Geschenk, wenn wir das bekommen. Wenn wir genau diese bekommen. Weil einer der fünf bekommen wir, wenn wir im Moment, wo man die Geistestaufe bekommt, bekommen wir eine solche Berufung. Das heißt, jemand könnte sagen, ja, wenn ich die Geistestaufe bekommen habe, dann in diesem Moment wurde ich zum Apostel, ne? Dann sage ich, das heißt, ja klar, Missionar, ne, im Sinne von Missionar, ja, kann sein, ja, könnte sein. Das heißt, die Chance liegt bei 20%, ne, weil es 5 sind, 100 durch 5 sind 20, 20%. Aber das ist wie eine Pflanze, die jetzt gesät wurde. Das heißt, wenn wir die Geistestaufe bekommen, ne, bekommen wir einer dieser 5 Berufungen, bekommen wir quasi hier eine Nummer, wo sagt 1, 2, 3, 4, 5, ne? Aber dann müssen wir das ja aufgreifen und das Raum schenken für diese Berufung, die pflegen, die diese Berufung ne, gießen und düngern, ne, damit wir im Laufe der Zeit dann wirklich uns befestigen in dieser Berufung. Die kommt jetzt nicht wie eine Bombe auf uns, sondern die kommt, ne, ich sag mal so, wie ein Samen, ne, für uns. Ja. Gut, diese 5 Wörter, die sind leider nicht selbsterklärend, ne, weil wenn wir das Wort Apostel oder Propheten oder Hirten lesen, ne, dann können wir auf falsche Gedanken kommen. Ja, weil diese Wörter vor 2000 Jahren geschrieben wurden und teilweise auch in anderer Sprache stehen. Hier Apostel ist eigentlich kein deutsches Wort, sondern ein griechisches Wort, das man übersetzen muss, damit man es versteht. Und das bedeutet Ausgesandter. Und heute würde man sagen Missionar. Wer ist ausgesandt, wird ausgesendet? Missionar. Deswegen Missionar. Ne? Gemeindegründer. Was ist ein Missionar? Gemeindegründer. Jemand, der ausgesendet wird, geht, ne, macht dich auf den Weg oder geh irgendwo hin, dort und dort oder so, und gründet eine Gemeinde. Das ist ein Apostel. Viele sagen, ja, es gibt keine Apostel mehr in der heutigen Zeit. Dann müssen wir schon argumentieren, weil ja, okay, klar, die 12 Apostel waren 12. Und waren nicht 13. Ne? Ich muss hier, ich sag mal so, schmunzeln, weil ja Paulus, ne? Alle erkennen Paulus als einen Apostel. Aber niemand fragt sich, ja, aber wie viele Apostel gab es dann? Ne? Wenn Paulus ein Apostel war, dann gibt es 13. Aber in Offenbarung steht, dass Jerusalem, die neue Jerusalem, gegründet wird auf 12 Grundsteine, die Apostel. Das heißt, wie viele Apostel gibt es? 12 oder 13? Oder man könnte sagen, nee, dann war Paulus kein Apostel, ja, aber es steht auch in der Bibel. Und da kommt noch schlimmer, ne? Zum Beispiel hier Apostelgeschichte, Kapitel 5, wenn ich jetzt nicht falsch lege, wo es steht, Barnabas, ne? Paulus und Barnabas, die Apostel, ne? Das heißt, Barnabas und er war der 14. Apostel, ne? Und ja, warum, ich sag mal so, provoziere jetzt ein bisschen so in den Wörtern, um das klarzustellen. Es gab die 12 Apostel, okay, die 12 Apostel, da können wir nichts ändern, nichts berühren. Da gab es nur 12 und wird auch immer nur 12 Gaben, die 12 Apostel Jesu. Aber es gibt andere Apostel, das heißt ganz normale Menschen, Mitglieder der Gemeinde, die geisterfüllt waren und die Gabe der Gemeindegründung bekommen haben. Und die, ne, die Berufung der Aussendung bekommen haben. Wo wir das Wort Apostel hier nicht übertreiben sollen, nicht in den religiösen Sinn verstehen sollen, sondern im ganz allgemeinen Sinn, ganz normalen Sinn, wie es damals auch war, ne, ein ausgesandter Punkt, nicht jetzt dieses Bimbodium, was man da draus macht. Und okay, hoffentlich habt ihr das verstanden. Apostel bedeutet ein Missionar, ein Gemeindegründer. So sollen wir das verstehen. Es gibt Missionare, Gemeindegründer gibt's, ne? Gibt's heute. Gemeindegründer, Missionare gibt's heute. Punkt Nummer 2, Propheten. Ne, Propheten, okay, dann gibt's Leute, die auch sagen, ja, gibt's heute noch Propheten oder so. Es steht da, Epheser 4,11, es steht da, dass jeder, der Geist getauft wurde, eine dieser Gaben bekommt und eine dieser Gaben ist die Propheten. Und ich verstehe das so, jemand, der jetzt eine Berufung bekommt, die Geschwister zu mahnen gegen Irrlehren, gegen Angriffe des Feindes, gegen Winde der Lehre, das heißt gegen Angriffe, die Gemeinde bekommt von, ne, Irrlehren, von Sekten und so weiter. Ne? Jemand, der diese Berufung bekommen hat. Die Schwester passt auf, da ist eine Irrlehre im Aufmarsch und so weiter. Ne? Oder passt auf, werde nicht lau und so. Ne? Das heißt ein Amana, jemand, der, ne, ich sage so immer, Leute, ne, nicht vergessen, ne, immer festbleiben und so. Ne? Und Punkt Nummer 3, Evangelisten. Ja? Da muss ich nicht viel argumentieren, weil das Wort ist quasi selbsterklärend, jemand, der evangelisiert. Obwohl hier wieder dieses Problem auftaucht, griechisches Wort. Ne? Evangelistas ist das griechische Wort, was einfach bedeutet, ja, jemand, der die gute Nachricht, die frohe Botschaft weitergibt. Ganz klar. Punkt Nummer 4, Hirten. Hirten, da muss ich ne, das griechische Wort holen, was dahinter steht, damit ihr versteht, was dieses Wort bedeutet. Weil das griechische Wort, was hinter dem Wort Hirte in Epheser 4,11 steht, ist das Wort Poimenos. Poimenos. Weil, da muss ich das betonen, vorher hatten wir ne, vor ein paar Minuten studiert die Ämter. Und da gibt's der Amt des Aufsehers. Und hinter dem Wort Aufseher steht das Wort Episkopus. Und jetzt sehen wir beim Punkt Nummer 3, Hirten. Und hinter dem Wort Hirte steht das Wort Poimenos. Wenn ihr hier aber Griechisch lesen könnt, dann könnt ihr diesen Vers lesen und sehen, Poimenos ist das Wort, was da übersetzt wird mit Hirten. Das ist völlig was anderes als Episkopus. Poimenos bedeutet, wörtlich übersetzt, ein Schäferhund. Ja? Falsch. Bedeutet ein Schäferhirte. Schäferhirte, okay, das ist jetzt doppelt gemoppelt. Ne? Das heißt, ein Hirte, Hirte von Schafen. Dann muss ich einfach betonen, okay, jeder Hirte ist Hirte von Schafen, aber ich muss das einfach betonen, damit wir das nicht falsch verstehen. Ein Hirte von Schafe, und das ist eine geistliche Berufung. Und ich übersetze das, damit ihr das besser versteht, mit dem Wort Seelsorger. Hirte Poimenos bedeutet Seelsorger. Jemand, der ne, auf die kleinen Schafen aufpasst, die Schäflein ne, heilt und betreut. Das ist eine Berufung. Erinnert euch, dass ich immer wieder das betone. Das sind Berufungen, die jeder Mitglied der Gemeinde bekommt. Das sind geistliche Gaben. Jetzt nicht für Gemeindeleiter gedacht sind, sondern für alle Christen, die geistgetauft wurden. Diese Berufung des Hirten, ich nenne sehr oft meine Frau als Beispiel, die hat diese Berufung als Hirtin, das heißt, Seelsorge zu machen, anderen Menschen helfen, indem sie ihre Probleme hört und mit denen betet. Das ist eine Gabe. Ich habe diese Gabe nicht, obwohl ich den Amt des Gemeindeleiters habe, aber ich habe nicht die Berufung des Hirten. Ja? Da müssen wir klar trennen, damit wir die Sache verstehen. Und Punkt Nummer 5, der letzte Punkt, Lehrer. Lehrer heißt ein Bibellehrer und meistens in der Gemeinde. Damals gab es keine Seminare, Bibelschulen irgendwo, sondern es waren in Gemeinden. Deswegen, wenn hier Paulus sagt, ne, die Berufung als Lehrer, meint er Lehrer in der Gemeinde. Das heißt, in der Gemeinde hier biblische Schulungen durchführen, in der Gemeinde. Okay, auch in Seminaren, auch in Bibelschulen, okay. Aber damals war es in den Gemeinden und deswegen halte ich das für wichtig, das wieder zu betonen. Es wäre wichtig, dass in den Gemeinden auch viel mehr Lehre weitergegeben wird. Weil das ist eine geistliche Berufung, das zu machen. Und viele machen das nicht, weil sie gar nicht wissen, dass es diese Berufung gibt und erkennen das nicht. Damit wir diesen Vers leichter verstehen, lasst uns die Wörter tauschen. Epheser 4,11 hatten wir gelesen. Ich lese mal wieder Epheser 4,11, wie es in der Bibel steht. Und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer. Epheser 4,11. Und jetzt habe ich selber diesen Vers übersetzt mit diesen veränderten Wörtern, mit diesen also im heutigen Deutsch sozusagen. Epheser 4,11, sinngemäße Übersetzung. Und Jesus hat etliche als Missionare gegeben, etliche als Ermahner, etliche als Evangelisten, etliche als Seelsorger und etliche als Bibellehrer. Epheser 4,11. Ich denke, so ist viel, viel leichter, diesen Vers zu verstehen. Epheser 4,16 ist auf Deutsch ein ganz toller Bibelvers. In anderen Sprachen ist er nicht so gut übersetzt, aber auf Deutsch total gut übersetzt. Nach dem Maß der Leistungsfähigkeit des Einzelnen. Hier wieder, des Einzelnen. Wo steht, jeder einzelne Mitglied hat diese Berufung bekommen. Und wie gesagt, viele fragen sich, ja, ich habe vielleicht eine Berufung, aber ich bin noch kein Apostel oder kein Missionar oder so. Ja. Du musst das ausüben nach deiner Leistungsfähigkeit. Das heißt, jemand, der jetzt gerade jetzt geistgetauft wurde, er hat nicht so große Leistungsfähigkeit in seiner Berufung, ja klar, weil er gerade jetzt den Samen bekommen hat. Die Pflanze muss noch wachsen. Und dieses Wachstum dieser Pflanze bedeutet Leistungsfähigkeit. Ne? Jedes Kind hat wenig Leistungsfähigkeit und ein Erwachsener hat viel Leistungsfähigkeit und dazwischen ist das Wachstum. Und so im geistlichen Bereich. Man wird geistgetauft und dann muss man erkennen und verstehen, welche Berufung man hat und dann fängt man klein an und so weiter und man wächst in dieser Berufung. Und man gibt immer sein Bestes, ne? Man gibt Gas, so wie man kann. Hier habe ich ein paar Bibelverse genannt, um das zu zeigen, das zu beweisen, was ich vorher ausgesprochen habe, gesagt habe, das mit dem Händeauflegen von Ämtern und das im Falle von der Berufung, das nicht passiert. Hier diese Bibelverse, könnt ihr zu Hause nachschlagen. Was fehlt noch von den vier Wörtern? Ne? Welche waren die vier Wörter? Ne? Damit ihr das nicht vergisst, zum 100. Mal, Ämter, Gaben, Berufungen und Talente. Vier Wörter. Was noch fehlt? Talente. Talent, ja. Talent ist auch so ein Wort, was, ich sag mal, so ein bisschen irreführend ist, weil eigentlich in der zur Zeit Jesu war ein Talent eine Währung. Eine Währung. Und weil als Jesus dieses Gleichnis von den Talenten erzählt hat, das heißt, einem Diener hat er 10 Talenten gegeben, den anderen 5 Talenten, den anderen 1 Talent. Eigentlich ist da gemeint, eine bestimmte Summe Geld sozusagen oder eine bestimmte Gewicht an Gold, egal. Ne? Das bedeutet genau das, eine bestimmte Summe Geld oder Gold. Aber wenn wir dieses Gleichnis lesen, erkennen wir, dass Jesus was anderes meint, das heißt eine Leistungsfähigkeit. Und im Laufe der Zeit hat das Wort Talent jetzt eine andere Bedeutung bekommen und das heißt die natürlichen Gaben. Das heißt Gaben, die man bekommt, wenn wir zur Welt kommen oder wenn wir Kinder sind oder Jugendliche sind. Das heißt zum Beispiel die Gabe der Musik oder die Gabe, ein Handwerker zu sein oder die Gabe, ein Buch zu schreiben oder das heißt Gaben, die die normalen Menschen haben. Gaben, die jetzt keine Wunder sind, die jetzt in einem bestimmten Moment unseres Lebens passieren, wie die anderen, ne? Berufung, das ist ein Wunder, was passiert. Aber hier sind Talente, das sind Sachen, die jeder Mensch auf der Welt bekommt. Ne? Der eine bekommt den Talent zur Musik, der andere bekommt dieses Talent nicht, aber bekommt das Talent, um ein Buch zu schreiben. Der andere bekommt das Talent, um Fußball zu spielen. Der andere bekommt das Talent, hier ein Haus zu bauen. Der andere bekommt das Talent, eine Maschine zu bauen. Das heißt, Talente, das sind Sachen, die jeder Mensch kann, aber jeder hat es auch verschieden. Talente, Naturtalente, das sind Begabungen, Geschicklichkeiten, Fertigkeiten. Es sind auch Geschenke Gottes, ja klar. Auch diese Talente, die alle Menschen haben, sind auch Geschenke Gottes. Gott hat den Menschen, auch die Ungläubigen, Talente geschenkt, natürliche Gaben geschenkt. Ja, und dieses Talent kann man dann auch leicht entdecken, indem man sich fragt, was tue ich gut? Was tue ich gut? Das heißt, wenn jemand nicht gläubig ist, kann sich fragen, was tue ich gut? Ne? Einer sagt, ah, ich kann gut elektrische Installationen machen. Ne? Der andere sagt, ja, ich kann gut umgehen mit einer Filmkamera. Ne? Der andere sagt, ja, ich kann gut umgehen mit Nummern oder so, mit Computern und so weiter. Ne? Und auch ein Christ kann sich das fragen, was tue ich gut? Ne? Der eine kann sagen, ja, ich kann gut Auto fahren oder ich kann gut Ihr könnt euch Millionen Beispiele ausdenken, ne? Sachen, die so alle Menschen auf der Welt mehr oder weniger können. Nähen, ne? Oder einen Schuh reparieren oder irgendwas reparieren, eine Maschine reparieren, eine Waschmaschine reparieren und solche Sachen. was tue ich gut? Aber warum ist diese Frage total wichtig? Damit ihr versteht, ne, damit ihr versteht, dass diese Frage, was tue ich gut, nur in diesem Fall wir tun dürfen. Nur bei den Talenten. Weil es gibt Leute, die sich fragen, welche Gabe habe ich, welche geistliche Gabe habe ich? Und dann beantworten sie diese Frage, indem sie sich selbst fragen, was tue ich gut? Und das dürfen wir nicht tun. Das ist falsch. In Bezug zur Berufung, zu geistlichen Gaben, sie fragen, was tue ich gut? Weil geistliche Gaben und Berufung, das sind Geschenke, die wir in einem bestimmten Moment bekommen. Und das hängt nicht zusammen mit das, was wir gut tun. Zum Gegenteil. Genau, weil wir eine bestimmte Sache nicht gut tun, muss uns sie Gott geben. Versteht ihr das? Das heißt, die Gaben und die Berufungen, die sind genau das Gegenteil als die Talente. Gaben und Berufungen sind Sachen, die wir früher irgendwann nicht konnten und Gott uns durch ein Wunder dazu befähigt hat. Und Talente ist das Gegenteil. Das sind Sachen, die wir schon seit Kind oder seit Jugendlichen können. Deswegen müssen wir ganz klar das hier unterscheiden, weil viele Leute sagen, ja, ich übe meine Gaben aus. Ne? Aber damit meinen viele ihre Talente, weil sie das vermischen. Und deswegen verlieren sie ganz, ganz wichtige Segen, geistliches Reichtum in ihr Leben, weil sie das vermischen, weil sie denken, ja, ich muss meine geistlichen Gaben ausüben, aber weil sie nicht wissen genau, was eine geistliche Gabe ist, vertauschen sie das mit Talente und denken, ja, ich übe meine Talente aus und dadurch verpassen sie ihre geistlichen Gaben. Das heißt, dieses Wunder, was Gott tun möchte in unser Leben, uns befähigen zu etwas, was wir früher nicht konnten. Deswegen müssen wir das hier trennen. Ne? Bitte, 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 ne? Vermischt das nicht. Bitte halt das uns auseinander. Bitte. Gut, die Frage, die ich jetzt in jedem dieser vier Punkte gemacht habe, wer darf das tun? Wer darf ein Talent ausüben? Und die Antwort klingt jetzt ganz extrem, aber ich sage einfach, alle. Jarolf, aber sogar die Nichtbekehrten, sogar die Besucher der Gemeinde, dann sage ich, ja, sogar die Besucher der Gemeinde. Das heißt, wenn jemand die Gemeinde besucht und man jetzt ein Talent braucht, zum Beispiel hier zum Kochen oder zum Kaffee kochen oder zum Putzen oder hier den Computer zu regulieren oder den Mischpult zu regulieren oder solche Sachen zu machen oder Finanzen zu organisieren oder das heißt alles, was so im Bereich Talent, natürliche Talent ist, dürfen die Menschen machen. Wenn jemand jetzt gut kochen kann und nicht bekehrt ist, ja, darf in der Gemeinde kochen, kein Problem, ne? Nur das Gegenteil geht nicht. Wenn jemand nicht bekehrt ist, dann darf er logischerweise jetzt nicht eine Berufung als Apostel ausüben oder so. Ne? Das würde jetzt nicht funktionieren. Ne? Aber umgekehrt, ja. Ne? Alle Menschen, die jetzt zur Gemeinde kommen, auch die Besucher, auch die nicht bekehrten, ne? Die dürfen ihre Talente ausüben. Die dürfen diese Sachen machen. Helfen, hier eine Lampe auszutauschen oder irgendwas, sowas, ne? Versteht ihr? So in diesem materiellen Bereich, in diesem Bereich der normalen Sachen, der Sachen, die jetzt nicht mit geistlichen Sachen zu tun haben, ne? Jetzt nicht mit Evangelisation, Seelsorge und solche Sachen zu tun haben. Ne? Dieser Satz, ne, habe ich schon betont, aber lass mich diesen Satz hier lesen, damit ihr zweimal das festmacht. Talente können eine Gefahr darstellen, wenn sie Hindernisse für die Berufung darstellen. Wenn jemand sich in seinen Talenten festfährt und die geistlichen Gaben nicht sucht, man muss über die Talente hinaus. Ich hoffe, jetzt habt ihr das verstanden. Alle Menschen haben Talente, aber wir müssen über die Talente hinaus zu den geistlichen Gaben. Und denkt daran die ganze Woche. Damit ihr das versteht. Ist jetzt Tatjana dran. Ne? Tatjana, hier 1. Korinther 12, 18. Mhm.
Nun aber hat Gott die Glieder jedes einzelnen von ihnen, so im Leib eingeführt, wie er gewollt hatte. Hat 1. Korinther 12, 18.
Gleichzeitigkeit der Aufgaben. Diese vier Wörter, die ich benutzt habe, Ämter, Gaben, Berufungen und Talente, das sind so, ich sage mal so Handlungsbereiche. Wie kann man das nennen? Ne? Handlungsbereiche. Und ja, diese Handlungsbereiche, die arbeiten zusammen. Die arbeiten nicht gegenseitig, sondern ne, die ergänzen sich gegenseitig. Wie könnte das im Normalfall aussehen? Ne? Talente hat jeder. Wenn man sich bekehrt, dann hat man, okay, die Talente schon einmal. Dann bekommt man die Geistestaufe. Dann hat man die, meine Berufung bekommen. Und dann, ne, bekommt man auch vielleicht manchmal eine unregelmäßige Gabe. Und wenn man dann eine Zeit lang, ne, die Gemeinde hilft und tätig ist und sich entwickelt und geistlich reift und so weiter, irgendwann kommt man dann zu einem Amt, Diakon oder Älteste, und dann wieder, ne, im Laufe der Zeit wächst man und mehr und so weiter, vielleicht kommt man dann irgendwann zu dem Amt des Gemeindeleiters. Und diese, ne, verschiedenen Phasen oder so, die, ne, die widersprechen sich nicht, sondern die ergänzen sich, die bauen sich auf, die, ne, es ist eine, ne, ein Wachstum. Die Konstellation von Talente, Ämter, Berufungen und Gaben oder Amt, ne, ich denke, jeder hat nur einen Amt, ja, aber okay, Talente, Amt, Berufung und Gaben ist völlig verschieden von Gläubiger zu Gläubiger. Ne? Völlig verschieden. Das heißt, jede Person hat seine eigenen Talente, anders als die anderen. Okay, jetzt gibt's mehrere Leute, die jetzt den Amt des Diakonen haben oder mehrere Leute, die das Amt des Ältesten haben oder mehrere Leute, die das Amt des Gemeindeleiters haben. Die Konstellation, das heißt, diese Person hat diesen Amt, aber hat andere Talente oder eine andere Berufung oder eine andere Gabe. Es gibt nicht, ne, keine zwei Menschen auf der Welt, die gleichen Talente, Amt, Berufung und Gabe hat. Die gleiche, 100% gleich. Gibt's nicht. Ne? Und deswegen ist es auch unvorstellbar, dass eine einzige Person alle Ämter und Dienste in sich vereint. Das wäre unvorstellbar, wenn jemand sagt, ich habe alle Gaben, ich habe alle Talente, ich habe alle Berufungen, ich habe alle, ne, Gaben. Ne? Es wäre unvorstellbar, weil es völlig gegen den Geist Gottes wäre, wenn jemand denkt, Leute, hört zu, ihr alle dürft sitzen bleiben, weil hier ist einer, der predigen, evangelisieren, Seelsorge, lehren, ermahnen und beten für Kranke und prophezeien, kann das alles machen. Deswegen könnt ihr sitzen bleiben. Und er kann noch Gitarre spielen, Klavier spielen und Schlagzeug und alles noch gleichzeitig, ne? Und die Finanzen verwalten und Bücher schreiben und alles zusammen und gleichzeitig. Deswegen könnt ihr alle sitzen bleiben, weil der wird alles machen. Ne? Okay, jetzt habe ich das so ein bisschen witzig dargestellt. Aber leider passiert das öfter, als wir das uns wünschen, dass die Menschen so ein bisschen so ticken. Ja, der Pastor, ne, der kann alles, ne? Der kann predigen, der kann verwalten, der kann organisieren, der kann Gitarre spielen, er kann. Und diese Gedanke müssen wir brechen. Das müssen wir einfach brechen. Wir müssen uns das eintrichten, uns selber eintrichten und sagen, jeder hat eine Aufgabe, jeder hat mehrere Aufgaben, jeder hat mehrere Talente und Gaben. Und der Gemeindeleiter, der organisiert den ganzen Tanz, wie kann man so sagen, ne? Oder die ganze Orchester. Ja, besseres Bild, Orchester, ne? Wie in einem Orchester. Die Musikanten in der Orchester können nicht sagen, ja, da gibt's der Dirigent, ne? Der kann Geige, er kann Bass, er kann Schlagzeug, er kann Klavier, deswegen, was werden wir tun? Die Arme kreuzen, er kann alles tun. Ja, aber er kann das nicht alles gleichzeitig machen. Er ist der Dirigent und so der Gemeindeleiter. Der Gemeindeleiter, der ist ein Dirigent und die Orchester sind die Mitglieder der Gemeinde. Ich denke, dieses Bild ist viel, viel besser, ne? Um das hier zu verstehen. Geistliche oder nicht. Ja? Um das hier zum zehnten Mal zu betonen, es gibt Sachen, die geistlich sind, und es gibt Sachen, die nicht geistlich sind. Die Talente, die sind nicht geistlich. Wenn wir jetzt eine Birne austauschen oder Stühle stellen oder kochen, das sind wichtige Aktivitäten, aber die nicht geistlich sind. Und wir müssen zu den geistlichen Aktivitäten übergehen. Wir müssen, wie gesagt, die Talenten hinter uns lassen oder hinter uns jetzt im guten Sinne. Nicht, dass wir die nicht mehr machen, sondern dass wir zum nächsten Niveau kommen, zu den Berufungen. Das heißt, wir müssen erkennen, okay, nicht geistliche Sachen sind wichtig, aber jeder muss zu den geistlichen Sachen kommen, die geistlichen Berufungen nachgehen. Es gibt Gemeinden, die sagen, wir sind gabenorientiert, aber damit meinen sie, oder einige davon, von diesen Gemeinden, meinen Talente. Ich habe schon solche Gemeinden gesehen, die sagen, wir sind gabenorientiert. Aber wenn man da genau hinguckt, merkt man, die sind nicht gabenorientiert, sondern talenteorientiert. Das heißt, die Mitglieder der Gemeinde, die machen ganz, ganz vieles. Die schleppen und putzen und kochen und singen und teilen die Liederbücher aus und all solche Sachen, spielen Klavier. Aber nur der Pastor predigt und evangelisiert und segnet und solche Sachen. Ne? Wo dann so versteckt die Sache unter den Teppich gekehrt wurde, so ganz subtil, dass die Menschen nicht wirklich ihre Gaben ausüben, nur die Talente und dann ist Schluss. Aber Talent ist nur die erste Stufe von dem ganzen Prozess. Ich lese mal die drei Fragen, die wir gleich besprechen werden. Nummer 1, vergleiche das Modell der vielfältigen Gemeinde mit dem der einfältigen Gemeinde. Frage Nummer 2, nenne biblische Beispiele von Menschen, die mehrere Ämter, Berufungen und Gaben hatten. Und Frage Nummer 3, wie hast du die vier biblischen Handlungsbereiche verstanden, die jeder glaubende Christ in der Gemeinde haben darf? Amen. Halleluja. Halleluja.